hören den Springer Medizin Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe, den ZFA Talks. Mein Name ist Annika Asfalk und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Erschöpfung, Schläfrigkeit oder Energiemangel? Personen äußern ihre Müdigkeitssymptomatik in der Hausarztpraxis ganz unterschiedlich. Und es ist gar nicht so einfach, dieses subjektive und diffuse Symptom abzuklären und die Patientinnen und Patienten gut zu betreuen und zu beraten. Denn so vielseitig wie die Ausprägungen von Müdigkeit sind, so vielseitig können die Ursachen sein. Die S3-Leitlinie Müdigkeit hat die Evidenz zum Umgang mit diesem Symptom in der allgemeinmedizinischen Praxis gesichtet und Empfehlungen ausgearbeitet. Und in dieser Folge spreche ich mit einer der Leitlinienautorinnen. Und zwar mit Dr. Med. Nicole Lindner. Sie ist selbst Hausärztin und arbeitet am Institut für Allgemeinmedizin der Philipps-Universität in Marburg. Hallo, Frau Lindner.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Um das Symptom Müdigkeit so ein bisschen einordnen zu können, wie ist das denn? Stellen sich denn viele Menschen mit Müdigkeit in der allgemeinmedizinischen Praxis vor? Gibt es hier denn Daten dazu?
Ja, also Müdigkeit ist ein sehr, sehr häufiges Symptom, was auch, ja, was wahrscheinlich jeder auch schon mal im Bekanntenkreis mitbekommen hat. Also ganz, ganz viele Menschen haben Müdigkeit, aber es geht damit jetzt nicht jeder zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Es ist aber auch tatsächlich in der Hausarztpraxis ein häufiges Thema. Also es gibt da Studien, die zeigen, dass das etwa in 30% Haupt- oder Nebenberatungsanlass ist, was also schon zeigt, dass das sehr, sehr häufig Thema in der Hausarztpraxis ist.
Und weiß man denn auch, wie häufig denn dann die Vorstellung mit diesem Symptom auch dazu führt, dass eine Diagnose gestellt wird oder irgendeine Ursache gefunden wird?
Also da gibt es auch Studien dazu, die das zeigen. Und es ist, wie viele vielleicht auch die Erfahrung schon gemacht haben, so, dass oft keine klare Ursache gefunden wird und dass man das Symptom Müdigkeit nicht unbedingt ganz klar auf eine Erkrankung zurückführen kann. Was noch zu den häufigeren Ursachen zählt, sind Dinge wie psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen, dann Erkrankungen wie Schlafapnoe oder Eisenmangelanämie oder auch andere Formen der Anämien oder auch Medikamentennebenwirkungen können Ursachen sein. Also das sind einige etwas häufigere Ursachen. Es ist aber gar nicht so selten, dass man keine spezielle Ursache findet oder dass es auch ganz viele Umstände sind, die parallel vorliegen. Mhm. Man dann auch gar nicht genau sagen kann, was jetzt der Auslöser für die Müdigkeit ist.
Mhm. Gibt es denn auch, ich sage jetzt mal, seltene Ursachen, die abklärungsbedürftig sind, die man so auf jeden Fall ausschließen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Erkrankungen, die nicht ganz so häufig sind, über die man sich aber trotzdem Gedanken machen muss. Wo man sich in der hausärztlichen Praxis ja oft Sorgen macht, dass sowas wie ein Malignom oder so hinter Müdigkeit steht, das ist erfreulicherweise wirklich sehr, sehr, sehr selten der Fall und ist dann eigentlich auch immer mit irgendwelchen Auffälligkeiten in der Anamnese oder in der weiteren Diagnostik verbunden. Dann auch eine seltene Ursache, die so etwas mehr Aufmerksamkeit in der letzten Zeit bekommen hat, ist die myalgische Enzephalomyelopathie oder Chronic Fatigue Syndrom. Also das ist immer so ein kompliziertes Akronym, also das chronische Erschöpfungssyndrom, so nennt man das auch. Da kann ein Symptom die postexertionelle Malaise sein, was auch jetzt neu in die Leitlinie die Frage danach aufgenommen wurde, dass man auch an diese seltene Ursache denkt.
Dann gibt es ja vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, so ein paar Ursachen, die häufig im Verdacht stehen, wo der Verdacht aber gar nicht unbedingt begründet ist. Was ist hier denn zu nennen? Was wird denn da häufig falsch befürchtet, sage ich mal?
Ja, also das ist bei Müdigkeit dadurch, dass das so ein breites Feld ist, ist das so ein Kandidat, wo oft irgendwelche Erklärungen herangezogen werden, die, wenn man genauer hinschaut, die dann gar nicht so stichhaltig sind. Ja, was ganz, ganz häufig genannt wird, ist Vitamin-D-Mangel, also sowohl von Betroffenen, aber auch von anderen Disziplinen oder auch anderen Hausärzten, dass Menschen dann mit dem Gedanken kommen, dass ein Vitamin-D-Mangel die Müdigkeit verursacht. Der Grund dafür ist, dass man häufig bei den Menschen einfach häufiger Vitamin D bestimmt als bei anderen Menschen, weshalb man das so finden kann, manchmal diesen Zusammenhang. Es ist aber absolut nicht so, dass Vitamin D-Mangel zu Müdigkeit führt. Mhm. Und auch noch ein anderes klassisches Beispiel ist so niedriger Blutdruck, was auch gerade in Deutschland so eher zur Erklärung herangezogen wird, wo es aber auch gar nicht so gute Daten dazu gibt. Früher wurden da ja auch so Medikamente verschrieben, die den Blutdruck steigern sollen. Das macht man jetzt aber auch weniger.
Okay. Weiß man, warum das gerade in Deutschland so ist?
Das weiß ich leider nicht. Da bin ich überfragt. Okay. Leid. Sonst gibt es sehr viel so naturheilkundliche Sachen, die man eher in Deutschland findet. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Mhm. Deshalb, das weiß ich leider nicht.
Alles klar. Aber das heißt, um vielleicht so einen kleinen Vorgriff zu machen, Vitamin D ist auch gar nicht empfohlen, das im Blutbild mit zu untersuchen?
Ganz genau. In der Leitlinie wird eine Basisdiagnostik empfohlen, die relativ schmal ist, und da zählt explizit Vitamin D nicht dazu. Ist aber häufig Thema in der Hausarztpraxis, dass Vitamin D bestimmt wird, oder auch ja sogar Menschen, die gar keinen Mangel haben, die dann so einen grenzwertigen Wert haben, dass das dann für Müdigkeit herangezogen wird oder dass dann auch Verlaufskontrollen gemacht werden. Also das ist oft Thema in der Hausarztpraxis.
Okay. Dann kommen wir dazu später nochmal detailliert. Aber erstmal ist ja so ein bisschen die Frage bei diesen relativ schwierigen Konstellationen von diesem Symptom, wie man dann erstmal vorgeht. Und da ist natürlich die Frage, was sind so erste Ansatzpunkte, die man in der Anamnese vielleicht auch schon abfragen kann? Wie gehen Sie da vor oder was empfiehlt da auch die Leitlinie?
Ja, das finde ich ist, also bei Müdigkeit ist das wirklich schwierig, dadurch, dass das so viele Ursachen in Frage kommen und man an so viele unterschiedliche Dinge denken muss, finde ich, ist das auch ganz schwierig, da mit der Anamnese da irgendwie ein gutes Vorgehen dabei zu haben. Und es werden da in der Leitlinie werden verschiedene Dinge empfohlen, über die man sprechen soll. Das ist zum Beispiel, ob es noch Beschwerden gibt, die zusätzlich auftreten, ob die Müdigkeit neu ist, inwieweit die Menschen im Alltag beeinträchtigt sind, was für eine Vorstellung die Betroffenen haben. Dann sollte man nach Symptomen von Depression und Angst fragen. Dann, wie gerade schon angesprochen wurde, die postexzeptionelle Malaise. Also das bedeutet, dass die Betroffenen nach Anstrengung, dass sie da wie so ein Crush, kann man das auch nennen, erleben. Also dass es denen nach Anstrengung schlechter geht und dass das unter Umständen auch mit einer Verzögerung auftritt und auch relativ lange anhält. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die man erfragen soll, also wie sich das Körpergewicht verändert hat nach kardialen, respiratorischen, gastrointestinalen und auch weiteren Funktionen, soll man fragen nach Medikamenten. Ja, ganz, ganz viel an, was man denken muss, was oft dann ja, also man hat ja nur doch begrenzt Zeit, was dann gar nicht so leicht umzusetzen ist. Mhm. Und da gibt es als Hilfestellung, gibt es so einen Anamnesebogen, den man auch auf der Internetseite findet von der DGAM. Ich mache das meist so, dass ich den ausdrucke und mitgebe und dann bitte, den zum nächsten Termin mitzunehmen. Und da werden also alles, woran man denken muss, wird da abgefragt. Und das finde ich unheimlich hilfreich, wie man ja solche Sachen, also wie man so viele Sachen auch irgendwie zeiteffizient unterbringen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass das für Betroffene, dass die sich auch sehr ernst genommen fühlen und sich auch selbst nochmal zu dem Thema Gedanken machen.
Okay. Das heißt, Sie machen also eher eine abgespeckte Anamnese in der Stunde und dann sagen Sie für die ausführlichere Diagnostik dann bitte erstmal den Bogen ausfüllen.
Genau. Okay. Ja, so mache ich das tatsächlich. Also ich schaue natürlich, wenn ich jetzt denke, dass da eine akute Erkrankung dahinter steht, dann würde ich das in dem Moment klären, aber sonst gebe ich den Bogen mit.
Okay. Ja. Ja, super. Aber das heißt, das höre ich jetzt schon so ein bisschen raus, Sie setzt jetzt auch keinen besonderen Fokus, ich sage jetzt mal erstmal auf somatische Erkrankungen oder so, oder haben Sie da ein Vorgehen, was Sie wann abklappern?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank deshalb für die Frage, dass man eben nicht erst somatische Sachen abklärt und danach auf die Psyche eingeht, sondern dass man da nach dem biopsychosozialen Modell vorgeht und von Anfang an versucht, ganz viele unterschiedliche Ursachen im Blick zu haben, weil es auch einfach so häufig ist, dass viele Erkrankungen parallel vorliegen können und weil es so wichtig ist, dass man da nichts vergisst.
Ja. Und gerade auch jetzt für psychiatrische Erkrankungen, wie gehen Sie da vor? Haben Sie da auch nochmal einen Anamnesebogen, den Sie mitgeben oder bestimmte Fragen?
Ja, also ich mache das auch meist in dem DGAM-Anamnesebogen, werden auch Screening-Fragen abgefragt nach Depression und Angststörungen. Also wenn sich da der Verdacht darauf erhärtet, dass es zum Beispiel eine depressive Episode sein könnte, dann verwende ich oft den PHQ-9. Das ist auch ein relativ einfacher Fragebogen, den ich dann auch ausdrucke, den Patienten oder die Patientin ausfüllen lasse. Also der Vorteil ist, dass man dann auch so eine erste Schweregrad-Einteilung bekommen kann. Das ist aber nichts, wird auch nach Suizid zum Beispiel gefragt. Deshalb ist das jetzt auch nichts, das gebe ich Patienten nicht mit nach Hause, sondern mache das dann meist so, dass die das ausfüllen und dann bin ich in der Zeit bei einer anderen Patientin und komme dann wieder zurück. Aber das verwende ich auch häufiger.
Und dann machen Sie eigentlich auch immer noch eine körperliche Untersuchung zusätzlich oder die reine Anamnese erstmal?
Das wird auch in der Leitlinie empfohlen, dass man im Rahmen von der Basisdiagnostik auch eine körperliche Untersuchung machen soll. Dies natürlich auch abhängig von Auffälligkeiten in der Anamnese, dass man natürlich Dinge, die jetzt die da angesprochen werden, dass man denen auch nachgeht. Grundsätzlich empfiehlt man aber, dass man einmal das Abdomen untersucht, das Herz auskultiert, dann Blutdruck, Puls misst, die Lunge abhört, nach den Schleimhäuten schaut, nach Lymphknotenvergrößerung guckt und orientierend neurologisch untersucht, da zum Beispiel nach Muskelreflexen, dass man nach den Sachen schaut. Und das empfiehlt man grundsätzlich, egal ob jetzt in der Anamnese was auffällig war oder man Hinweise auf was hat, wird das als Standarduntersuchung empfohlen.
Um jetzt mal auf so ein paar Sachen einzugehen, jetzt zum Beispiel, wenn man das Abdomen untersucht, was könnte man hier für Auffälligkeiten finden?
Ja, also was da zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel eine vergrößerte Leber tasten könnte und dass dann eine Lebererkrankung ursächlich für die Müdigkeit sein könnte. Oder bei anderen Sachen, zum Beispiel bei den Schleimhäuten, dass wenn einem jetzt blasse Schleimhäute auffallen, dass das darauf hindeuten könnte, dass eine Anämie ursächlich sein könnte. Oder auch bei Atemwegen, da wäre eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel jetzt Hinweise darauf hat, dass eine Lungenstauung vorliegt und dass das im Rahmen von einer Herzinsuffizienz auftreten könnte. Mhm. Genau. Aber auch da ist es wichtig, dass man dann nicht sofort denkt, ach, das ist es jetzt, sondern dass man dann auch noch die Augen auch in alle Richtungen weiter offen hält.
Ja, alles klar. Und Sie haben es jetzt ja schon angesprochen, also das PEM, diese postexzeptionelle Malaise. Und da gibt es jetzt ja auch ein neues Kapitel zu diesem ME-CFS, was ja auch gerade auch mit Post- und Long-Covid auch viel diskutiert wird. Können Sie da noch mal kurz sagen, was da so die neuen und wichtigen Punkte sind, wo man jetzt gerade im primärärztlichen Setting drauf achten sollte?
Ja, das ist auf alle Fälle ein Thema, was jetzt viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als früher und was auch wichtig ist, dass man das einfach im Hinterkopf hat. Und was man da machen kann, ist, dass man nach dieser postexzeptionellen Malaise fragt. Diese Frage ist auch in dem Fragebogen, ist die zum Beispiel auch enthalten. Das ist ja die Frage danach, ob es nach körperlicher oder geistiger Anstrengung sich der Zustand deutlich verschlechtert. Wenn das bejaht wird, heißt das jetzt aber nicht, dass das eine myalgische Enzephalomyelopathie oder ein Chronic Fatigue Syndrom oder Post-Covid oder was in die Richtung ist. Das kann auch bei anderen Erkrankungen vorliegen. Also nicht, dass man sich dann an dem Punkt auf diese Diagnose einschießt, aber dass man das einfach im Hinterkopf hat. Was dann wichtig ist, dass man eine Überlastung versucht zu vermeiden, dass man dann mit den Betroffenen darüber spricht, dass sie sich auf keinen Fall zu stark belasten sollen, sondern doch auf die Signale ihres Körpers hören sollen. Mhm. Genau, und das ist einfach was man im Hinterkopf dann haben sollte. Mhm.
Dann empfiehlt die Leitlinie auch, neben der Basisdiagnostik und den Anamnesefragen, zumindest in manchen Fällen auch eine weiterführende Diagnostik. Mhm. Wann ist das denn zielführend?
Ja, also dann auch im Rahmen von der Basisdiagnostik wird auch eine Labordiagnostik empfohlen, die muss man jetzt nicht sofort am Montagmorgen machen, wenn sich dann jemand vorstellt, sondern man hat da auch ein bisschen Zeit, kann das zum Beispiel nach 4 Wochen oder so machen, ist dann aber das, was man auch bei jedem Betroffenen empfiehlt, das zu machen. Da wird unter anderem, also man soll dann nach der Blutglucose schauen, um zu gucken, ob vielleicht ein Diabetes Ursache sein könnte. Dann ein Differentialblutbild, um zu gucken, ob irgendwelche blutbildenden Erkrankungen verantwortlich sein könnten und da auch um Richtung Malignom zum Beispiel vielleicht zu schauen. Dann wird noch eine Blutsenkung oder ein CRP empfohlen, um zu gucken, ob irgendwelche chronischen Entzündungen Ursache für Müdigkeit sein könnten. Dann nach den Transaminasen oder nach der Gamma-GT, um zu schauen, ob irgendwelche Lebererkrankungen Ursache für die Müdigkeit sind, und nach dem TSH, um zu schauen, ob eine Hypothyreose Müdigkeit verursacht. Das ist ja relativ wenig Labordiagnostik für so ein breites Krankheitsbild. Es ist jetzt Kreatinin, muss man nicht unbedingt von Anfang an abnehmen, aber sollte man, wenn jetzt Verdacht dafür besteht, dass eine Niereninsuffizienz ursächlich sein könnte, dann sollte man das abnehmen.
Alles klar. Und weil Sie jetzt vorhin angesprochen haben, dass man auch mal so 4 Wochen warten kann, tatsächlich werden ja diese 4 Wochen auch genannt in der Leitlinie. Ist es denn sinnvoll, erstmal zu warten, wie sich das Symptom entwickelt?
Also es kommt immer ja ganz drauf an, wenn es jetzt jemand ist, der natürlich ganz akut an Müdigkeit leidet und für den das ganz neu ist und bei dem man den Eindruck hat, dass vielleicht irgendeine speziellere Erkrankung dahinter stehen könnte. Da dann macht es Sinn, das auch schneller zu machen. Aber sonst oftmals muss man auch erfreulicherweise sagen, dass sich das dann auch manchmal innerhalb von 4 Wochen das Problem löst und man gar nicht viel dann weitermachen muss, was dann natürlich für alle einfach die beste Lösung ist.
Mhm, ja. Und haben Sie denn eigentlich irgendwie 1 oder 2 Fälle, wo wir das so ein bisschen noch veranschaulichen könnten? Also einfach auch so ein paar Beispiele, wie das bei Ihnen jetzt in der Praxis vonstatten ging, sage ich mal?
Ja, sehr gerne. Genau, da habe ich 2 recht ähnliche Fälle mitgebracht. Und zwar da würde ich mit einer jungen Frau anfangen, die 22 Jahre alt ist und Müdigkeit hat und da auch insbesondere merkt, dass sie ja sie sportlich aktiv ist, die da merkt, dass sie da einfach so ein bisschen schneller außer Atem ist. Die schläft an sich nachts gut, also hat keine da speziellen Schlafstörungen in der Nacht, hat keine weiteren Beschwerden und erzählt noch, dass sie sich ja vegetarisch ernährt. Und da haben wir dann in der weiteren Folge haben wir dann Blut abgenommen und haben da gesehen, dass HB erniedrigt war und das alles für eine Eisenmangelanämie gesprochen hat, was jetzt auch so insgesamt zu der Konstellation passt, dass sie eine junge Frau ist mit regelmäßigem Blutverlust, dann die vegetarische Ernährung. Genau, also das so als relativ banales Beispiel, was oft vorkommt. Genau, da könnte man einfach mit einer Eisensubstitution dann dagegenhalten. Und ich finde auch, man muss da nicht von der vegetarischen Ernährung oder so deshalb abraten. Das kann sie ja auch auf jeden Fall weitermachen. Genau, das ja, so ein recht einfacher Fall, wie er wahrscheinlich oft auch vorkommt. Ich habe dann noch eine andere junge Frau mitgebracht, die auch so 24 Jahre alt ist, die auch, also auch Müdigkeit angibt und auch so eine allgemeine Antriebslosigkeit und auch berichtet, dass sie, ja, dass sie soziale Ängste hat, dass sie auch jetzt gerade neu eine Stelle angetreten ist und dass es da einfach alles nicht so gut funktioniert hat und dass sie dann auch leider in der Zeit ja gekündigt wurde, worüber sie sich viele Gedanken macht, dass sie hat erzählt, dass sie morgens früh aufwacht, ganz viel nachdenkt und auch an Dingen, also früher hat sie gern Klavier gespielt, dass sie das im Moment einfach nicht mehr so gerne macht. Da haben wir dann auch, so wie es empfohlen wird, so die Basisdiagnostik mit körperlicher Untersuchung gemacht und haben dann auch eine Eisenmangelanämie gesehen mit dem niedrigen HB, haben dann die Werte nachbestimmt. Sie war aber schon so von dem, was sie berichtet hat, ja, hatte man ja doch den Eindruck, dass auch einfach noch viel mehr dahinter steht, weshalb wir dann noch weiter in Richtung psychische Erkrankungen geguckt haben. Und da hat sich auch eine depressive Episode und eine soziale Phobie dann gezeigt. Ja, und bei der Patientin ist es so, dass sie psychotherapeutisch angebunden ist und jetzt einen Reha-Antrag gestellt hat. Genau. Und da finde ich an den beiden Beispielen so gut, dass man eben sieht, dass man nicht, dass es jetzt ungünstig gewesen wäre, wenn man bei der zweiten Patientin auch einfach gedacht hätte, Eisenmangelanämie, man substituiert das, dann wird alles wieder gut. Ja. Und dann gemerkt hätte, es wird jetzt gar nicht so viel besser und dann erst angefangen hätte, sich über die anderen Punkte Gedanken zu machen.
Auf jeden Fall, ja. Und man merkt ja auch, wie wichtig es ist, vielleicht auch nochmal so einfach die Lebensumstände zu erfragen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich auch bei der Patientin, dass es auch mit ihren Eltern, also dass sie da einmal berichtet hat, dass die so relativ wenig Verständnis für ihre Situation haben und das gar nicht so nachvollziehen können, wieso das jetzt bei der Arbeit nicht geklappt hat und wieso es manchmal für sie ja auch einfach Dinge schwierig sind. Das fand ich da auch sehr wichtig.
Wir hatten jetzt vorhin noch, nur um abschließend das noch zu ergänzen, zur weiterführenden Diagnostik jetzt einmal die Laborwerte besprochen. Gibt es denn noch andere Dinge, die man tun könnte, wenn man jetzt sonst noch keine weiteren Hinweise hat?
Genau, also es gibt ja ganz, ganz viel, was man an Diagnostik machen kann. Und da ist es wichtig, dass man nur Dinge untersucht, bei denen man auch Hinweise darauf hat, dass eine Erkrankung in die Richtung vorliegt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt das Abdomen untersucht und merkt, die Leber ist vielleicht vergrößert, dass man dann vielleicht einen Ultraschall vom Bauch macht, aber dass man jetzt nicht vornherein bei jedem das macht, weil sonst einfach die Gefahr sehr groß ist, dass man Dinge entdeckt, die überhaupt gar nichts mit der Müdigkeit zu tun haben und die dann dazu führen, dass die betroffene Person denkt, dass die Müdigkeit daher kommt und dass die Person auch in so eine Spirale kommt, dass das immer wieder kontrolliert wird oder dass dann weitere Untersuchungen gemacht werden. Also da ist jetzt beim Ultraschallabdomen ganz klassisch, dass man irgendwelche Raumforderungen bei der Niere entdeckt, die dann ganz umfangreich abgeklärt werden müssen. Oder auch wie vorhin genannt, das Vitamin D, dass Menschen denken, die Müdigkeit kommt daher und dann da auch immer welche Verlaufskontrollen haben möchten und auch ja auch vielleicht sonst gar nichts an ihrem Leben verändern, außer dass sie Vitamin D einnehmen.
Ja, in vielen Fällen, haben Sie ja gesagt, kann dann aber tatsächlich auch gar keine Ursache gefunden werden, wenn jetzt die Symptome aber weiter bestehen? Also wie gehen Sie dann vor? Was empfiehlt die Leitlinie?
Also das ist auch ganz davon abhängig von der betroffenen Person, was die genau für Beschwerden hat, wie es der Person geht. Was ich wichtig finde, wenn man keine Ursachen findet, dass man dann trotzdem auch Kontrolltermine vereinbart und auch zeigt, dass man trotzdem die Symptome auch ernst nimmt und dann nicht einfach nur abtut, weil man jetzt nichts gefunden hat. Was auch ganz oft hilft, sind aktivierende Maßnahmen, dass man verschiedene Dinge bespricht, die man vielleicht machen kann, die gegen Müdigkeit helfen können. Das ist dann auch ganz davon natürlich abhängig, was der Mensch vorher so gemacht hat und wie es ihm geht. Zum Beispiel kann man wie jetzt so regelmäßige Spaziergänge oder sowas empfehlen. Oder was man auch machen kann, wenn Leute, wenn die eher überlastet sind und deshalb vielleicht müde sind, dass man Entspannungsmaßnahmen bespricht. Und da gibt es auch ganz viel Informationen auf der ich hatte ja schon von der Seite von der DGAM gesprochen, wo der Anamnesebogen ist. Da gibt es auch ganz viel Informationen zu aktivierenden Maßnahmen oder auch zu Schlafstörungen. Also wenn Menschen nachts nicht gut in den Schlaf finden, was die dann so einfache Tipps, was die machen können. Und das drucke ich auch relativ häufig aus und gebe das dann mit.
Ja, was ich ja fand, ist, dass die Kurzfassung der Leitlinie auch ganz hilfreich ist. Die findet man ja auch online. Klar, die Langfassung gibt's auch, wenn man ganz detailliert nachlesen will. Aber ich finde, da hat man ja auch schon so einen kleinen Ablaufplan, wie man vorgehen kann.
Ja.
Sie haben jetzt schon viele Sachen genannt. Gibt's sonst noch was Sie oft nutzen, was Sie noch als Tipp mitgeben würden?
Ja, das ist auf alle Fälle, die hatte ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Also die Kurzfassung ist wirklich unheimlich hilfreich, weil da auch genau die Laborwerte draufstehen, die man abnehmen soll, was man an körperlicher Untersuchung machen soll. Da sind auch die Screening-Fragen für Depression und Angststörungen sind genannt oder auch zum Schlafapnoe-Syndrom Screening-Fragen. Also das ist auch oft, was ich viel verwende. Also was ich oft sage, wenn ich jetzt über so Entspannungsmaßnahmen spreche, da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos dazu, zu progressiver Muskelrelaxation oder sowas. Also das ist was ich auch oft empfehle oder mitgebe. Oder auch man kann ja so Präventionskurse von der Krankenkasse machen. Da gibt es auch welche zu Entspannungsverfahren. Und dann, wenn es so in Richtung MECFS gibt es auch da, was man da auch empfehlen kann, ist das Pacing. Das bedeutet, dass man versucht, dass man sich nur so belastet, wie es einem vom Energieniveau das zulässt. Und da gibt's auch von Selbsthilfegruppen auch Videos dazu, die dann dazu was erklären.
Ja, super. Dann zum Schluss vielleicht nochmal als Fazit einfach ein paar Dinge, wo Sie sagen, das sollte man nicht tun. Also so ein paar Dinge, die man vermeiden sollte im Umgang mit dem Symptom Müdigkeit.
Da, das hatte ich, glaube ich, häufiger schon angesprochen, dass ich finde, also dass es so wichtig ist, dass man für unterschiedliche Dinge offen bleibt und dass man nicht eine einzelne Erklärung akzeptiert, sondern auch schaut, ob noch was anderes ursächlich sein könnte und dass man darauf achtet, nicht unnötige Untersuchungen zu machen, die auch zu einer Belastung von Patienten und Patientinnen führen können. Ja, das finde ich ganz besonders wichtig bei eben so einem schwierigen und unklaren Feld, dass man darauf achtet.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich glaube wirklich für die wertvollen, auch praktischen Tipps, die dann ja auch ein bisschen Orientierung bieten und eben neben den ganzen Tipps und Literatur und Bögen, die wir jetzt ja auch genannt haben. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier das Thema Müdigkeit besprechen konnten. Vielen Dank.
Sehr gerne. Zum Nachlesen gibt es natürlich die Leitlinie, aber auch einen schönen, etwas kompakteren CME-zertifizierten Beitrag, der in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin veröffentlicht ist. Beides habe ich in den Shownotes verlinkt. Den Beitrag können Sie als DGAM-Mitglied oder mit einem Abo auf springermedizin.de lesen. Und wir haben noch eine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten gerne wissen, wie Ihnen unser Podcast und diese Podcast-Reihe, die ZFA Talks, gefallen. In den Shownotes haben wir eine Umfrage verlinkt und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung dalassen. Die ZFA Talks sind eine Kooperation von Springer Medizin und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Danke fürs Zuhören. Und bis bald.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.